Lieber Vater, wir danken dir für diesen Sonntag und für dein Wort. Danke, dass du zu uns reden willst. Und ich bitte dich um deinen Heiligen Geist, dass du unser Herz öffnest, unseren Verstand, um zu verstehen, was du uns sagen willst. Amen. Ich möchte zu Anfang eine kurze Geschichte vorlesen. In Aigues-Mortes, am Rande der Camargue, in Frankreich, steht die Tour de Constance, ein mächtiger Rundbau mit 6 Meter dicken Mauern. Hier sperrten die französischen Könige ihre politischen Gefangenen ein. Unter ihnen waren auch seit 1685 hart verfolgten Hugenotten. Um ihres christlichen Glaubens willen mussten sie viele Leiden ertragen. Die Männer kamen zumeist als Sträflinge auf die Galeeren, die Frauen in die Tour de Constance, den Turm der Standhaftigkeit. Hier wurde Marie Durand im Juli 1730, 15-jährig, eingeliefert. Hier sollte sie 38 Jahre ihres Lebens verbringen. 28 Frauen und 2 im Gefängnis geborene Säuglinge lebten im Turm, als Marie Durand dazukam. Die Leiden und Martern dieser Gefangenen kann man sich nicht vorstellen. Ab und an erkaufte sich eine die Freiheit, mit dem Gelöbnis an keiner christlichen Versammlung mehr teilzunehmen. Andere, wie Maries Freundin Isabelle Menet, verloren den Verstand. Hinter dem Namen Marie Durand stand Jahr für Jahr auf der Gefangenenliste des Turmkommandanten der Vermerk «Sa croyance toujours la même». Glaubensstand unverändert. Marie Durand ist 1768, als endlich die Verfolgung nachließ, als eine der letzten entlassen worden. Sie lebte noch 8 Jahre mit einer Turmgefährtin zusammen, bis im Juli 1776 der größte Befreier, wie sie den Tod in ihren Gefängnisbriefen genannt hatte, zu ihr kam. Ich möchte diese kurze Geschichte an den Anfang der Predigt stellen, weil sie deutlich macht, was wir im Predigttext von heute lernen können, was Paulus ausdrücken will. Der Text steht in Philipper 1, die Verse 27 bis 30, relativ kurz, aber inhaltsreich, und ich lese ihn nach der Elberfelder Übersetzung. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft und euch in nichts von den Widersachern erschrecken lasst, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott her. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Soweit der Text. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Paulus sitzt im Gefängnis. Aber er jammert nicht, er klagt nicht. Nichts davon ist zu hören. Dieser Satz an die Gemeinde in Philippi kommt kurz nach dem Ausspruch des Paulus: Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wie Marie Durand sitzt er gerade im Kerker in Rom und hat vermutlich nicht viel zu lachen. Trotzdem ist er frohen Mutes und hofft, bald wieder nach Philippi kommen zu können. Und was ist sein erster Rat an die Philipper? Seht zu, dass ihr nicht ins Gefängnis kommt. Verhaltet euch möglichst unauffällig. Das wird irgendwie naheliegen, macht er aber nicht. Sein erster Rat ist: wandelt würdig des Evangeliums des Christus. Das ist sein Resümee aus der Gefangenschaft, aus den Konsequenzen dessen, dass er von Jesus geredet hat und dass er sich voll und mit ganzem seinem Leben eingesetzt hat für Jesus. Das ist sein Resümee: wandelt nur würdig des Evangeliums Christi. In Vers 30 wird deutlich, dass die Philipper auch gerade sehr in Leiden drin stecken. Sollte dann nicht vielleicht sagen: seid stark, habt Mut, Gott ist mit euch, keine Angst, Gott bringt euch schon durch, einfach was Ermutigendes. Auch das tut er nicht. Das, was er von ihnen möchte, ist, dass sie würdig des Evangeliums leben. Und das Wort, das Paulus an der Stelle für Wandeln benutzt, hat gemeinschaftlichen Charakter. Also es geht hier an die Gemeinde, an die Gruppe von Menschen. Natürlich auch an jeden Einzelnen. Die Gruppe, also die Gemeinde besteht ja aus einzelnen Menschen, ist ja logisch, aber eben an die Gemeinde. Und man kann sich auch als Gemeinde das fragen, wandeln, leben wir würdig des Evangeliums? Und jetzt stellt sich natürlich berechtigt die Frage, wie sieht denn dieser würdige Wandel aus? Jetzt will man natürlich irgendwas Handgreifliches, was Konkretes haben, um das irgendwie dann ja machen zu können. Aber er sagt nicht konkret, so und so sieht das aus. Ja, wenn ihr würdig des Evangeliums wandeln wollt, dann müsst ihr dies und jenes machen. Das wäre vielleicht eher so ein Text, wie wir gerade gehört haben in der Lesung. Ja, da steht ja viele verschiedene Anweisungen. Ja, seid freundlich untereinander und immer beten und all diese Sachen. Ja, das wird man jetzt erwarten. Ja, das kommt, wird jetzt kommen. Aber er macht's nicht. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut so, dass er eben jetzt nicht kommt mit einem neuen Gesetzeskatalog und jetzt nochmal so auflistet, so, also damit es auch wirklich so ist, dass ihr als Gemeinde eine würdige Gemeinde seid, dann müsst ihr aber auch so und so euch anziehen und dann müsst ihr aber auch so und so reden und dann müsst ihr aber auch so und so euren Gottesdienst halten, dann ist es würdig. Nee, er macht es nicht. Wenn man den Philipperbrief so ein bisschen kennt schon, dann weiß man, Paulus hatte eine sehr herzliche Verbindung zu dieser Gemeinde. Und ich sehe das einfach so, er traut dieser Gemeinde zu, selbst festzustellen, wie der würdige Wandel aussieht. Indirekt sagt er, prüft doch, was dem Evangelium nicht würdig ist. Ja, und dann lasst das nicht zu in eurer Gemeinde oder macht das einfach nicht. Ist es dem Evangelium würdig, wenn die Gemeinde sich vor der Welt versteckt? Ja, möglichst niemanden einladen, ja, bloß unter sich bleiben, damit auch keine bösen Einflüsse in die Gemeinde kommen. Ist das würdig des Evangeliums? Ist es dem Evangelium würdig, wenn in der Gemeinde ständig Streit herrscht oder Uneinigkeit? Ist das würdig des Evangeliums? Oder ist es dem Evangelium würdig, wenn euch ständig Geldsorgen oder andere Sorgen belasten? Solche Dinge sind dem Evangelium nicht würdig, das ist uns klar. Und doch sind wir manchmal gerade an den Punkten am Kämpfen. Aber ich möchte diese Beurteilung gern an euch weitergeben. Ich bin ja nun mal Pastor in einer anderen Gemeinde und ich kenne euch nur begrenzt. Ja, also ihr kennt euch am besten. Und darum soll jetzt einfach jeder von euch mal überlegen, was in eurer Gemeinde dem Evangelium, der frohen Botschaft von Jesus, dieser Botschaft, dass er uns frei macht von unserer Schuld, frei macht zu einem Leben mit ihm. Was ist der Botschaft von Vergebung und Erlösung unwürdig? Gibt es hier was? Würde jemand das sagen? Jetzt bitte keine Wortmeldung, das wäre jetzt nicht der richtige Moment. Aber einfach sensibel dafür sein. Wie ist das hier in der Gemeinde? Was empfindet jeder? Für mich ist es ganz wichtig, auch in meiner Gemeinde Forum oder Räume zu schaffen, wo jeder auch mal sich äußern kann. Weil jeder ist wichtig. Wir sind eine Gemeinde und wir brauchen uns, auch wie wir die Sachen sehen und einschätzen. Aber bitte schaut jetzt nicht zuerst auf die anderen. Das ist nämlich auch ganz leicht. Ja? Also was mich jetzt stört für meinen Gottesdienst, für mein Glaubensleben in der Gemeinde, ja, was ich jetzt bei dem anderen ändern würde, das ist sehr leicht, das ist sehr einfach. Darum soll es aber jetzt nicht gehen, sondern schaut erstmal auf euch persönlich. Wo ist denn euer persönliches Handeln, eure persönlichen Einstellungen oder auch wie ihr über Dinge redet, wo ist das denn unwürdig dem Evangelium von Jesus? Also konkretisiert in dem Text ist dieser würdige Wandel nicht. Das überlässt Paulus den Philippern selber. Aber wir haben ja auch den Titel der Predigt, wie war der nochmal? Genau, Leben, wie es der guten Nachricht von Jesus entspricht. Das habe ich auch extra so gewählt, weil man ja oft einfache Antworten haben will. Und vielleicht hat auch der ein oder andere das jetzt so erwartet. So, jetzt kriege ich mal so ein paar gute Hinweise, dass ich das und das machen muss. Du darfst das und das nicht oder du musst das und das machen. Weil manchmal ist das Selberdenken halt ein bisschen unangenehm oder anstrengend und wird deswegen vernachlässigt. Aber wir befinden uns ja auch im Lutherjahr und ich habe auch in der Vorbereitung auf den Gottesdienst heute mir überlegt, soll ich so eine Lutherpredigt halten, so mit Sola Gratia oder sowas. Aber habe dann gedacht, nee, lieber Don, doch diese Predigt, weil auch im Lutherjahr sind wir aufgefordert, selber zu denken, eigenverantwortlich zu sein. Eben nicht nur da, uns darauf zu verlassen, was die Obrigkeit uns sagt oder der geistliche Stand, sondern dass wir selber denken, dass wir selber auch in Gottes Wort forschen und uns selber auch mal anstrengen, unseren Kopf zu benutzen. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass ihr das nicht macht, aber es ist Teil meiner Predigt. So, von daher will ich doch auch darauf hinweisen. Aber in unserem Text werden drei Wirkungen genannt. Drei Wirkungen des würdigen Wandels. Also wenn die Gemeinde würdig wandelt, dann hat das Auswirkungen auf die Gemeinde und auf den Einzelnen. Und darüber werden wir jetzt noch ein bisschen nachdenken. Und an diesen Auswirkungen wird auch deutlich, was Aspekte des würdigen Wandels dann sind. Ja, ist ja klar, wenn eine dieser Auswirkungen nicht da ist, dann ist was faul in unserem Leben, was das Evangelium repräsentieren soll. Also die erste Wirkung, Vers 27, lese ich nochmal vor, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist. Paulus nennt die erste Wirkung dieses würdigen Wandels, feststehen in einem Geist. Wandelt würdig, also lebt so als Christen, wie es Gott gefällt, damit ihr feststeht. Und zwar egal, ob Paulus bei ihnen ist und sie sehen kann oder ob er aus der Ferne von ihnen hört. Egal, ob er ihnen tatkräftig helfen kann oder nicht. Es liegt in ihrer Verantwortung. Und Paulus traut es ihnen zu, dass sie selbstständig als Gemeinde würdig wandeln können und daraus resultierend feststehen können in einem Geist. Er möchte hier das Feststehen hervorheben. Ein Gemeindeleben, das Christus gemäß geführt wird, hat zur Folge, dass der Einzelne feststeht in dem einen, in dem Heiligen Geist. Der Einzelne wird fest im Glauben stehen, wenn die Gemeinde den Glauben stärkt und nicht schwächt. Die Gemeinde muss den Rückhalt geben, dass der Einzelne nicht ins Schwanken gerät. Wenn der Einzelne von der Gemeinde gute biblische Lehre vermittelt bekommt, wenn er sich geliebt weiß, wenn Offenheit und Weite da ist, die auf der Liebe Christi gegründet ist, dann kann ein Gemeindeglied feststehen. Wenn ich nicht durchs Raster fall, wenn ich Teil der Gemeinschaft bin, dann kann ein Christ feststehen. Dann lässt man sich auch nicht durch Anfechtungen umschmeißen, dann sind auch andere da, die vor dem Hinfallen bewahren und ihn festhalten. In der Gemeinde, die ihren Auftrag am Einzelnen wahrnimmt, kann dieser feststehen. Und diese Wirkung ist natürlich einerseits wieder eine Anfrage an die Gemeinde als Ganzes, auch vielleicht an die Gemeindeleitung. Werden biblische Richtlinien vermittelt? Kommen diese Richtlinien auch bei den Gläubigen an? Greifen sie und schlagen Wurzeln in ihrem Leben? Aber es ist auch eine Aufforderung an jeden Einzelnen von uns. Tust du deinen Teil dazu, dass dein Bruder oder deine Schwester im Glauben, dass sie im Glauben feststehen? Weil es ist relativ einfach, und da kenne ich beide Positionen, als einfaches Gemeindeglied und auch in der Gemeindeleitung, es ist relativ einfach zu sagen, das ist der Gemeindeleitung ihr Job. Aber als Gemeindeglied muss ich sagen, nein, ich bin genauso gefordert. Ich bin genauso gefordert, gerade in meinem Umfeld, die Geschwister, mit denen ich Kontakt habe, die in meinem sozialen Umfeld sind, weil, seien wir ehrlich, wir können nicht mit jedem aus der Gemeinde ein enges Verhältnis haben. Das kann die Gemeindeleitung auch nicht leisten. Die Gemeinde ist darauf angewiesen, dass jeder eben die Kontakte, die er hat, auch nutzt. Und wenn jemand nicht mehr kommt oder wenn jemand traurig aussieht und du hast Kontakt und eine gute Beziehung zu ihm, dann geh du der Person nach. dann besuch ihn oder sie oder ruf mal an. Nicht nur bei der Gemeindeleitung anrufen, ruf du mal an, sondern vielleicht ist es genau deine Aufgabe, da auch mal nachzufragen. Dabei muss ich natürlich auch fragen, wie ist denn meine Beziehung zu Jesus? Ja, ich kann auch nur dem helfen, wenn ich selber auch feststehe. Und wenn meine Beziehung zu Jesus eine untergeordnete Rolle spielt, dann ist das Feststehen schwierig. Dann kommt in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Universität oder wo wir auch immer stehen, kommt eine kritische oder spöttische Bemerkung und du bist schon im Schwanken, im Zweifeln. Da ist eine Situation, die du nicht verstehst oder Leid, das dich überfallen hat und schon zweifelst du an Gott und an seiner Liebe. Darum pflege bitte die Gemeinschaft mit Jesus und die Gemeinschaft mit anderen Christen. Dann wirst du feststehen. Ein Beispiel ist die erwähnte Marie Durand. Sie musste 28 Jahre im Gefängnis verbringen und doch stand sie fest. Die zweite Wirkung des würdigen Wandels ist das mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpfen. Hier spricht nun Paulus die Einmütigkeit an und zwar schön ausgedrückt mit den Worten mit einer Seele. Mit einer Seele. Hier tritt dieser Aspekt des Miteinanders in der Gemeinde hervor. Das ist ja das Schöne und ganz oft auch die Hauptmotivation für Menschen in die Gemeinde zu kommen, weil sie merken, hier gehöre ich dazu, das ist meine zweite Familie, hier gehören wir zusammen, hier erlebe ich ein Miteinander, das ich sonst nirgends erlebe. Und wenn das Miteinander in der Gemeinde Christus gemäß ist, dann kann man mit einer Seele für den Glauben kämpfen. Aber schauen wir mal in der Gemeinde, in den Gemeinden, die ich in Peru kennengelernt habe oder auch hier in Deutschland, da ist oft wenig von einem Miteinander zu spüren. Es gibt ganz oft Streit, Uneinigkeit, manchmal bis hin zur Spaltung. Einige Leute sind einem einfach unsympathisch und man möchte eigentlich nur das machen, was einem selbst Spaß macht, ja, wo man nicht so viel Aufwand betreiben muss. Aber da stellt sich dann wieder ganz direkt die Frage, ist das ein Gemeindeleben, das im Evangelium würdig ist? Ja, wo ich gerade so das mache, wofür ich mit aller Gewalt gerade noch eine halbe Stunde erübrigen kann? Ist das dem Evangelium würdig? Darum schauen wir doch mal auf das Evangelium. Was ist denn das Evangelium? Das Evangelium, die gute Nachricht übersetzt, berichtet von dem Gott, der Mensch wird. Von Jesus, der sich für andere aufopfert. Der die liebt, die ihn hassen. Der den Willen Gottes tut, der für andere leidet und sogar für sie stirbt. Eigentlich, wenn wir uns das vor Augen führen, eigentlich beleidigen wir Jesus, wenn wir egoistisch nur auf uns und unsere Bedürfnisse schauen. Und ich weiß, da gibt es Extreme. Da gibt es das Extrem, dass jemand sich total aufopfert und im Burnout landet. Aber dann gibt es halt auch das andere Extrem. Dieses, also wenn ich da nicht hundertprozentig damit einig bin, dann mache ich auch nichts. Oder wenn das jetzt nicht gerade mit Fußball und Grillabend und so weiter kollidiert, dann kann ich mich da auch noch einbringen. Aber wenn es so egoistisch läuft, lässt sich leider nicht mal ansatzweise von würdig dem Evangelium sprechen. Aber das Miteinander soll auch nicht aus erzwungener Aufopferung bestehen. Das wäre dem Evangelium auch nicht würdig. Weil Jesus tat es freiwillig. Und zwar aus Liebe. Das war die Motivation für sein Handeln. Und da kommen wir auch an einen Knackpunkt, der vielleicht manchmal in unseren Gemeinden fehlt. Die Liebe. Aus der Liebe soll unser Miteinander bestehen. Dann opfere ich mich auch auf. Dann bringe ich Einsatz, wenn ich die Liebe habe. Ich sehe das immer an mir. Liebe ich jemand oder eine Aufgabe, kann ja auch sein, dann bringe ich vollen Einsatz. Ich erinnere mich nur als Jugendlicher, 16, 17 Jahre, so verliebt und dumm, wie man halt damals noch war, aber eben verliebt, macht alles Mögliche und die größten Dummheiten wegen diesem Mädchen, das man verliebt ist. Aber ich habe es auch später gemerkt, auch gar nicht jetzt mit unbedingt romantischen Sachen, aber halt einfach, wo ich merke, ich habe hier, ich sorge mich um jemanden und ich habe hier wirklich eine echte Liebe, auch ich sag mal so göttliche Liebe, die jetzt nichts mit Egoismus zu tun hat, sondern wo ich wirklich jemandem helfen will, dann bin ich motiviert, dann habe ich Kräfte, die ich sonst nicht habe. Dann ist es mir egal, ob ich da bis 11 oder 12 nachts an der Arbeit bin oder jemandem helfen muss. Wenn die Liebe da ist, dann mache ich das. Erstens ist es meine Motivation, daraus kommt Kraft und auch Durchhaltevermögen. Die Liebe motiviert und gibt Kraft dazu für den Einsatz. Wenn die Liebe da ist, ist ein verändertes Herz nicht fern. Und ich weiß natürlich, dass es schwierig ist manchmal. Und ich hoffe, dass der ein oder andere jetzt gerade ganz ehrlich denkt, aber ich habe diese Liebe nicht. Ich habe diese Liebe nicht. Das ist, ich weiß es von meinem Kopf her. Ich sollte diese Person, die ich gerade vor Augen habe, lieben oder auch vergeben, was er oder sie mir angetan hat. Aber ich habe diese Liebe nicht. Ich habe sie nicht. Paulus sagt in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes ist da. Es geht nicht um deine persönliche, menschliche Liebe. Es geht um Gottes Liebe. Und wenn du weißt und du gibst zu, diese Liebe ist nicht da, dann wende dich an Gott und sag ihm das. Das ist erst schon mal der erste, beste Schritt. Und zu sagen, Herr, ich bin einfach so ehrlich, Herr, ich habe diese Liebe nicht. Dieser Mensch hat mich so traktiert oder was auch immer passiert ist und nee, ich hab's nicht. Das ist gut. Sei ehrlich. Sag's Gott. Aber dann geht's hier auch nicht um die menschliche Liebe, dass du jetzt dich plötzlich verlieben sollst in die Person, sondern es geht um göttliche Liebe. Dass Gott uns die Augen schenkt, mit der er die Menschen ansieht. Und er sieht jeden Menschen mit den Augen an, dass sie ihn erstmal gekreuzigt haben. Aufgrund ihrer Schuld und Sünde. Und doch liebt er sie. Doch hat er sich hingegeben und bittet Gott. Bittet Gott darum, dass er euch seine Liebe gibt. Und das ist in der Regel, das kann schon auch mal passieren, aber ist in der Regel nicht in einem Gebet getan. Ja, und zack, bumm, bin ich plötzlich, finde ich diese Person ganz toll oder so, sondern das dauert. Und Gott gibt uns auch diese Zeit, aber lasst es uns nicht in unserem Leben ein Camping aufschlagen, ein Zelt aufschlagen, wie bei dem CVM-Fußballturnier. Sondern es darf nicht da bleiben. Wir dürfen es nicht ignorieren. Und Gott will uns helfen, die Lieblosigkeit durch seine Liebe zu ersetzen. Und Paulus nennt noch eine dritte Wirkung des würdigen Wandels. Vers 28. Und euch in nichts von den Widersachern erschrecken lasst, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott her. Wenn die Gemeinde würdig des Evangeliums lebt, dann wird sie sich nicht erschrecken lassen. Und zwar in nichts. Egal, was sich der Teufel einfallen lässt, es kann mich nicht erschrecken. Und da muss ich erstmal sagen, so kaltblütig bin ich aber eigentlich nicht. Mich erschreckt schon manches. Aber ich habe mir auch Gedanken gemacht über diesen Begriff erschrecken. Vom Grundtext her muss man auch oder kann man auch übersetzen, eingeschüchtert werden. In nichts eingeschüchtert werden. Eingeschüchtert werde ich, wenn mir etwas wie eine Bedrohung vorkommt. Zum Beispiel, wenn ich meinem Kollegen was von Jesus erzähle und ich kräftig Gegenwind bekomme. Ja, wie doof bist du denn? Oder abschätzige Blicke reichen ja oft schon. Eingeschüchtert werde ich, wenn ich eine Jungschar-Andacht vorbereite und mir bewusst wird, dass da ein Kind dabei ist, das nie still sitzt und mir wahrscheinlich wieder die ganze Andacht kaputt machen wird. Das kann mich einschüchtern. Und ich kann von vielem eingeschüchtert werden. Aber das ist nur von Dauer, wenn ich mir nicht grundlegende Wahrheiten vor Augen führe, die ich auch schon weiß. Da ist zum einen die Tatsache, Jesus ist Herr. Das allererste Glaubensbekenntnis der ersten Christen. Jesus ist Herr. Er ist Herr, wie ausweglos mir eine Situation auch immer erscheint. Er ist Herr und er hat die Macht. Das, was ich nicht beeinflussen kann, hat er immer noch im Griff. Darum muss ich mich nicht einschüchtern lassen. Zum anderen, Jesus hat uns auch Schwierigkeiten vorausgesagt. Und im Grunde nicht als Ausnahmesituation. Er hat gesagt, dass es mir nicht immer gut geht. Dass ich in Anfechtungen kommen werde. dass ich verfolgt werden kann, dass ich vielleicht sogar um meines Glaubens willen sterben muss. Wenn ich mich davon erschrecken lasse, so, oh, das wusste ich ja noch gar nicht, dann habe ich die Bibel noch nicht richtig gelesen. Und mir fällt auch kein Diener Gottes ein, der uns bezeugt ist in der Bibel oder auch später als jetzt irgendwelche Glaubenshelden. Mir fällt keiner ein, dem es immer gut ging und der nicht durch tiefe Täler gehen musste. Die Bibel sagt es ganz klar, es wird so kommen. Doch auch die Tatsache, Menschen zu begegnen, die über Christus spotten oder einen Stein in den Weg legen, weil man Christ ist, das soll für die Gemeinde nicht nur eine Möglichkeit des Schreckens sein, sondern es soll auch eine doppelte Ermutigung sein. Paulus sagt in Vers 28, dass es einerseits ein Beweis dafür ist, dass diese Menschen verloren gehen und eben falsch liegen, und andererseits ist es eine Bestätigung für den Gläubigen, dass er gerettet wird. Und Paulus beschließt den Satz mit "und das von Gott". Es ist nicht klar ersichtlich, ob dieser Nebensatz sich nun auf nur das eben erwähnte Heil bezieht oder auf den ganzen Vers. Ich möchte so deuten, dass dieser kurze Satz wie eine Unterschrift drunter steht. Und das von Gott. Egal, ob es mir gut geht und ich fröhlich im Glauben stehe oder ob ich gerade in dem Tief bin und nichts mehr kapiere, das ist alles von Gott. Er hat die Fäden in der Hand und passt auf mich auf. Ich bin in seiner Hand geborgen. Er steht hinter allem. Aber warum ist es Paulus nun so wichtig, dass die Gemeinde in Philippi dem Evangelium Christi würdig lebt? Ja, es geht nicht nur um so ein grundsätzliches, ja, ich will aber, dass ihr schön ordentlich lebt oder so, sondern warum ist es ihm wichtig? Vers 29 gibt die Antwort, weil das Wort denn zeigt jetzt an, dass die Begründung kommt für diesen würdigen Wandel. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Das Leiden in der Gemeinde in Philippi ist der Anlass für diese Ausführungen des Paulus. Sie haben nicht nur das Geschenk erhalten, an Jesus zu glauben, sondern auch das Geschenk, für ihn zu leiden. Wenn man das so ausdrückt, wenn man das so formuliert, dann kommt es einem vor wie ein bisschen Ironie oder vielleicht noch eher Sarkasmus. So, was soll das jetzt für ein Spruch sein? Ja, von wegen Geschenk. Tolles Geschenk, darf leiden. Danke, Jesus, super. Aber es ist keine Ironie, kein Sarkasmus, Paulus meint es ernst. Die Bibel sagt es an verschiedenen Stellen, dass die Leiden um Christi willen nicht nur ein auszuhaltendes Übel sind, sondern sie haben ihren Sinn, von Gott gewollt und ein Ziel haben. Dass das Leiden zum Leben manchmal notwendig ist. Und gerade das kann man manchmal in der Natur sehen. Ich habe da ein Beispiel gefunden von einem Insektenliebhaber, der erzählt, wie er einen Falter beobachtet hat, der dabei war, aus seiner Puppe auszuschlüpfen. Ja, war verpuppt und sollte da jetzt wohl gleich raus. Und er schreibt, als der Zeitpunkt des Ausschlüpfens gekommen war, konnte ich die ersten Anstrengungen sehen, die der Falter machte, um aus seinem Gefängnis herauszukommen. Während eines ganzen Vormittags kämpfte er, um die Hülle zu durchbrechen. Er schien bei